Herzlich willkommen zu Kaffeestuhle Gin. Heute wieder mit Gin. Einmal.
Ding! Cheers, Anna!
Cheers, Imke! Wir sind, es ist gar noch nicht die 50. Folge. Wir haben gedacht, wir fangen aber mit dem Trinken trotzdem schon mal an.
Man kann gar nicht früh genug damit anfangen.
Eigentlich wollte ich da irgendwie den Gin noch heiß machen, weil sie ein bisschen erkältet ist.
Glüh-Gin.
Glüh-Gin. So ein bisschen mit Rosmarin.
Aber die Joke schmeckt nicht im Glüh-Gin.
Nee, die Joke nicht. Da muss man dann Rosmarin nehmen.
Das probieren wir dann beim nächsten Mal. So einen steifen Glühgrog.
Steifen. Ja, wird ja jetzt auch die Saison
Gin
kommt ja.
Glühgrog, genau.
Gin-Grog. Statt der Gin-Schorle, die trinken
wir. Vielleicht sollten wir das neu, wirklich, wir entwickeln das jetzt. Und wenn wir jetzt noch früh genug anfangen mit dem Probieren, dann können wir vielleicht wirklich am Weihnachtsmarkt
ja.
so einen Stand aufmachen.
Stehen wir da, sind dann schon komplett
Glüh-Gin.
Fertig mit der Welt. Glüh-Gin. Es gibt bestimmt schon heißen Gin irgendwo, wette ich mit dir. Gerade hier in Berlin, die ganzen Hipster, die saufen doch alles.
Glühwein mit Schuss und dann ist da kein Rum drin, sondern Gin. Gibt's mit Sicherheit.
Gibt's bestimmt.
Ich sehe uns jetzt so ein bisschen auf dem Lucia-Weihnachtsmarkt.
Ich auch. Natürlich hatte ich den auch gerade im Kopf.
Ja. In der Kulturbrauerei in Berlin. Ja. Prenzlauer Berg, für alle, die nicht wissen, wovon wir hier reden.
Ja, Lucia-Weihnachtsmarkt. Lieblingsweihnachtsmarkt, genau. Also lieblingsinnerstädtischer Weihnachtsmarkt. Ja. Es gibt auch außen noch schon. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Wir wollen jetzt nicht die Jahreszeiten überspringen. Jetzt kommt erstmal der
Herbst.
Kommt erstmal der ganze Kürbis-Content.
Ja, Anna hat schon Kürbisse hier vorne rumliegen. Ja. Ich habe noch keinen. Einen habe ich im Kühlschrank. Der wird aber gegessen. Da mache ich Risotto draus morgen.
Ja, das ist, weil ich letztes Wochenende, als wir die Party von meinem Mann gefeiert haben, da waren wir vorher in der Metro einkaufen und da gab es halt schon ohne Ende Kürbis-Content.
Gedöns.
Alles.
Verstehe.
Auch hässliche Kürbislaternen, hässliche Kürbisservietten.
Halloween-Deko auch schon?
Nee, noch nicht, aber es ging in die Richtung.
Ah ja. Ja, ich war heute kurz bei einem Markendiscounter, der hier nicht genannt werden möchte. Und da war ja schon nicht nur Halloween-Alarm, sondern auch massiver Weihnachts-Alarm. Du kannst schon alles kaufen. Zimtsterne,
Spekulatius,
alles. Damit wir wieder bei der Weihnachten
ja, sind. Stopp. Es stoppe.
Ich liebe ja den Herbst. Das ist meine liebste Jahreszeit.
Du bist ja auch ein Herbstkind.
Ja, ich habe nämlich ein paar Tage Geburtstag.
Das stimmt. Das ist kein Melang.
Und weißt du, was heute für ein wichtiger Tag ist? Übrigens, ich meine, wenn ihr das hört, ist es längst vorbei. Aber heute, vor 30 Jahren, hat Herr Genscher den Leuten in der deutschen Botschaft in Prag verkündet, dass sie ausreisen dürfen. Dass ihnen ihre,
Tatsache.
Dass ihre Ausreise bewilligt wurde. Krass, ne? Und dann habe ich auch heute erst im Radio gelernt, in den folgenden Wochen bis zum 9. November 25.000 Leute geflohen in den Westen.
Ja.
Und gerade in Anbetracht dieser Tatsachen, um jetzt nochmal einen ganz kleinen Exkurs zu machen, also das Volk, was so viele Flüchtlinge noch, die leben ja alle noch wahrscheinlich, die Leute, die da geflohen sind. Wie kann dieses gleiche Volk, diese gleichen Menschen jetzt so fremdenfeindlich sein?
Weil sie sich natürlich nicht als fremd empfinden.
Aber sondern sie sind doch auch in ein anderes Land.
Ja, aber die beanspruchen ja für sich, dieses Wir sind das Volk. Das ist doch klar. Das ist doch in der Logik, in dieser Logik ist das doch vollkommen.
Ja, aber die müssen doch. Jetzt, die wissen doch, wie es ist, wenn man nur mit einer kleinen Tasche loszieht, alles zurücklässt und nicht weiß, die wussten ja nicht, dass die Mauer dann fällt, ob man jemals wieder zurück kann und diese ganzen Dinge, die man zurücklässt und Menschen, die man zurücklässt, jemals wieder sieht. Die müssen doch irgendwie nachvollziehen können, wie es Flüchtlingen geht.
Ja. Ja, das sollte
Geflohene,
man denken.
Man darf ja nicht
Geflüchtete. Ja, also ich gebe dir da vollkommen recht, man wundert sich.
Gut, das fiel mir jetzt nur gerade ein, weil ich es heute im Radio gehört habe.
Ich mache noch mal das leckere Geräusch.
Ja, um wieder mal auf eine positivere.
Genau, das werdet ihr jetzt also im Verlauf der Episode zwischendurch hören und vielleicht auch sowas.
Ein heftiges Schlucken.
Ein heftiges Schlürfen, Schlucken und.
Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, falls ich dir mal niese oder huste. Ich bin noch nicht ganz genesen.
Mach den Gin doch noch heiß, wart ab.
Vielleicht kann ich mir den mit einer Pipette in die Nase träufeln, um meine Nase frei zu machen.
Also, worüber wollen wir heute reden?
Anna?
Wir reden über. Jetzt gucke ich hier gerade auf meinen tollen Zettel. Wir reden über Beziehungen. Ja. Und zwar diesmal nicht über die Beziehung zu unseren Kindern, obwohl die wahrscheinlich dann auf die eine oder andere Art auch wieder in dieser Episode vorkommen werden, sondern über Beziehungen generell. Und wir haben so ein paar Fragen zu dem Thema Beziehung, die witzigerweise heute meine Kinder mir um die Ohren gehauen haben, weil ich gesagt habe, Stichwort Beziehung und was könnte man denn da drumherum mal für Fragen haben? Und dann kam zum Beispiel, wie verändert man sich durch eine Beziehung?
Aber es geht jetzt nur um Liebesbeziehungen, genau. Oder? Weil ja. Du sagtest vorhin generell Beziehungen.
Nee, ich meinte eigentlich nur den Unterschied zu Paarbeziehungen.
Mhm. Gut, weil so hatte ich das auch vorhin verstanden, als du ja. das vorgeschlagen genau. hast.
Also wie verändert man sich? Gibt es sozusagen in dem Prozess der Anpassung irgendwie so eine Grenze, die man nicht überschreiten sollte oder will? Und auch die Frage, sollten Paare sich selbst genug sein oder braucht jeder eigene Freunde? Mhm. Und dann, was ja für uns vielleicht beide ganz interessant ist, weil wir ja beide schon relativ lange in unseren Ehen und Beziehungen sind, wie verändert sich das oder verändert sich das im Laufe der Jahre?
Jahrzehnte,
ich wollte es auch gerade sagen.
Ja.
Und wenn ja, wie? Ne? Und wie bewertet man das?
Mhm. Spannend. Ich freue mich. Ich habe nämlich gerade witzigerweise heute Morgen drüber nachgedacht, mein Mann wird dieses Jahr 50 und wir sind tatsächlich 25 Jahre auch zusammen dieses Jahr.
Das ist echt krass.
Das heißt, ich bin wirklich sein halbes Leben schon mit dem zusammen und vor allen Dingen, was mir auch klar geworden ist, ich habe länger mit ihm jetzt zusammengelebt, als er mit seinen Eltern zusammengelebt hat.
Ja, das ist krass. Ja.
Also ich bin viel prägender als seine Eltern wahrscheinlich.
Ja, das weiß ich nicht. Ich habe ja gerade so eine.
Der Grundstein für die Persönlichkeit wird ja in der Kindheit gelegt.
Ja, genau. Nein, aber ich glaube, prägend ist das dann auf jeden Fall für die Beziehung, also für die Art von Beziehung für euch beide, die ihr kennt, sozusagen, was für euch Normalität ist oder so, ne? Weil ihr das eben so lebt miteinander.
Mhm.
Also egal, was da vorher war, ist längst überschrieben wahrscheinlich, weißt du?
Ja, echt Wahnsinn.
Ich weiß nicht, ob ich das für mich auch so... Also ich bin ja auch schon sehr lange, wir sind jetzt auch dieses Jahr 21 Jahre ein Paar, was ja auch ganz schön lange ist, finde ich. Also ehrlich gesagt kommt mir das auch überhaupt noch nicht so lange vor.
Nein,
also
ja, auch nicht.
Das ist irgendwie verrückt. Aber ich glaube, obwohl meine Beziehung, die ich davor hatte, nur in Anführungsstrichen 4 Jahre war, dass mich das auch sehr geprägt hat.
Ja, also klar.
Ne, weil da auch so viel schief gegangen ist, wo man dann in der nächsten Beziehung anders rangeht an Themen.
Ich denke auch, dass jede Beziehung Spuren hinterlässt. Und ich träume zum Beispiel auch manchmal noch von meinen Ex-Freunden. Ich hatte ja 2, in Anführungszeichen gemessen, an dieser natürlich nicht lang, aber jeweils 2-jährige Beziehungen vorher. Mhm. Und tatsächlich träume ich manchmal noch davon, dass ich noch in dieser Beziehung mich befinde.
Echt? Wie lustig.
Ja, erstaunlich.
Ne? Also ich träume manchmal von den Menschen, die mir so nah waren mal in meinem Leben irgendwie. Aber dann träume ich nicht, dass ich da wieder bin oder dass die Situation immer noch so ist. Also dass ich in einer Beziehung bin, in einer Liebesbeziehung oder was auch immer. Sondern dass ich die treffe. Also dass die irgendwie in meinem Leben manchmal auftauchen oder so. Mhm. Also wozu ich sagen muss, es gibt eigentlich keine Ex-Beziehungen, wo ich keinen Kontakt mehr habe. Also es gibt jetzt nicht so dieses, ich habe Leichen im Keller und wenn da einer auftauchen würde, dann hätte ich ein Problem. Das habe ich nicht. Und trotzdem.
Ich auch nicht.
Nein. Nein, ich will damit nur sagen, trotzdem träum ich dann so komisch. Das ist dann trotzdem so bedeutungsvoll. Weißt du, was ich meine? Weil das so eben doch ganz schön prägend war. Je nachdem, in welcher Lebensphase. Also mein erster Freund natürlich, klar. Das ist auf jeden Fall prägend gewesen, weil es halt einfach so die erste richtige Beziehung war, wo man dann auch so öffentlich gesagt hat, man hat halt nicht nur mal irgendwie auf einer Party rumgeknutscht, sondern man war jetzt zusammen.
Ja.
So. Genau. Aber auch danach, also da gibt es schon so 1, 2 Figuren, wo ich sagen würde, das war schon sehr prägend.
Ja,
also
das ist bei mir genauso. Eine Figur kreuzt ja meinen Weg ab und zu noch. Die befindet sich jetzt wieder in unserem Freundeskreis.
Das ist echt lustig. Ja, ich habe ja tatsächlich mit meiner Ex-Freundin, mit der ich 4 Jahre zusammen war und mit der auch zusammen gelebt habe, mit der habe ich ja nie keinen Kontakt gehabt. Also wir haben nach wie vor Kontakt, mal mehr, mal weniger, aber wir besuchen uns auch gegenseitig und also mein Mann und die kennen sich auch schon immer. Die kannten sich ja auch schon bevor ich, also Mein Mann und ich sind ja dadurch, dass wir uns schon kennen, seit wir 15 sind, haben wir natürlich auch die vorhergegangenen Beziehungspartner jeweils des anderen gekannt, teilweise gut gekannt auch, ne? Schon.
Ja, ich habe ja auch tatsächlich meinen jetzigen Mann kennengelernt über die Schwester meines damaligen Freundes.
Mhm.
Also ich war mit der Schwester gut befreundet, auch noch über die Beziehung hinaus, und die hat mich zu ihrem Geburtstag eingeladen und da war dann mein Mann. Wir kannten uns aber auch schon ganz lange vom Sehen, aber da haben wir uns dann zum ersten Mal unterhalten. Und somit gingen wir beide in diesem Haus aus, ein und aus. Und die Eltern waren darüber gar nicht so froh, weil die eigentlich gehofft hatten, ich komme wieder mit dem Sohn zusammen und mein Mann kommt mit der Tochter zusammen. Und dann hatten sich laut O-Ton der Oma die beiden besten Pferde im Stall gefunden.
Du musst bitte sagen, was sie gesagt hat. Das finde ich immer so lustig.
Sie hat gesagt, Imke, die kann ich den ganzen Tag lang nicht leiden. Die hat Irene den Kavalier ausgespannt.
Ja, die ist so geil. Die kann ich den ganzen
Tag nicht leiden. Das hat aber die Oma gesagt, ja, von meiner Freundin.
Sehr lustig. Ja. Sehr lustig. Ja, aber was würdest du sagen, wenn man, wenn man so frisch verliebt ist und so eine Beziehung anfängt, wie... Also ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, dass man alles am anderen toll findet und faszinierend findet und alles, was der macht, und findet man interessant und so, ne? Und lässt sich davon ja auch inspirieren teilweise.
Oder alles, was vielleicht ein bisschen merkwürdig ist, findet man niedlich,
ja, und charmant. Und süß und ach, der ist total anders und so, ja, genau. Aber ich finde, also abgesehen davon, dass natürlich in so einer langen Beziehung, wie ihr sie habt oder wie wir sie auch haben, dass da sich alles irgendwie wieder so ein bisschen sortiert irgendwann im Laufe der Zeit. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich Beziehungen hatte, in denen gerade so die Anfangsphase, ich könnte das jetzt auch nicht genau eingrenzen zeitlich, so war, dass man so ineinander aufgeht. Also dass man eigentlich das Gefühl hat, zumindest phasenweise, dass man niemand anderen braucht oder... Dass
man so wie eine Person,
genau, ist. Also so ganz, ganz aufeinander irgendwie ausgerichtet. Es gibt ja auch... Also ich kenne auch...
Was sehr gefährlich ist.
Genau, das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Also ja, es gibt ja auch tatsächlich Paare, die immer so bleiben. Mhm. Also mehr oder weniger, ne? Vielleicht, wenn man Kinder kriegt, ist es nochmal anders.
Also ganz ehrlich, wenn beide glücklich sind und diese Beziehung Bestand hat, ist das kein Problem. Aber wenn die Beziehung irgendwann zerbricht und sie merken plötzlich, dass sie gar keine Freunde haben, weil die sich irgendwie alle wegorientiert haben, wenn man Freundschaft nicht pflegt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann ein ziemlich schmerzhaftes Erwachen ist. Also ich habe auch in meiner ersten Beziehung, da war ich klein, also 15 bis 17, habe ich auch am Anfang sehr intensiv mich mit meinem Freund getroffen und Zeit verbracht und hatte vorher aber eine sehr, sehr intensive Freundinnenbeziehung mit meiner besten Freundin. Und die war ziemlich traurig dann auch und die hat aber richtig um mich gekämpft auch. Und das Extreme war, wir sind auch noch alle zusammen zur Schule gegangen. Und es ging dann tatsächlich darum, wer jetzt mit wem die Pause verbringt. Und dann haben wir wirklich so einen Deal gemacht. So die große Pause verbringe ich mit ihm und die anderen mit ihr.
Und wie anstrengend.
Ja, das war, ja. Aber die hat wirklich, also das war, sie hat auch gesagt, das ist für mich fast so, als würdest du mit mir Schluss machen, weil du jetzt nur noch mit ihm rumhängst.
Mhm.
Und dann im Nachhinein war ich ihr aber total dankbar, dass sie das gemacht hat.
Dass sie nicht so losgelassen hat einfach.
Dass sie nicht so losgelassen hat und um unsere Freundschaft gekämpft hat, weil als es dann anfing zu kriseln mit dem und ich mich dann letztendlich auch getrennt habe, da war ich natürlich total froh, dass sie da die ganze Zeit da gewesen ist und ich sie nicht so vernachlässigt hatte. Aber ich glaube, wenn sie nicht so hartnäckig gekämpft hätte, hätte ich es vielleicht auch ein bisschen, die Zügel etwas länger gelassen.
Ja, ich glaube, es gibt auch so Phasen im Leben, wo das schneller passiert, dass man sich so verliert, als in anderen Lebensphasen. Also als ich zum Beispiel im Studium war und in der WG gewohnt habe, da hatten wir alle vier Mädchen, mit denen wir zusammen gewohnt haben, Wochenendbeziehungen. Das heißt, unser ganzes Unileben und Ausgehen und Party unter der Woche und nächtelang in der Küche sitzen und labern und saufen, fand ja sozusagen exklusiv statt unter uns. Natürlich mit den Leuten, mit denen wir auch studiert haben und mit Besuch und so weiter. Aber wir vier waren halt so die Basis. Und alles, was an Beziehungen, an Liebesbeziehungen drumherum war, das fand halt am Wochenende statt. Wenn freitags nahm das, fuhren wir alle lustig irgendwo hin.
Mhm.
Und sonntagsabends waren wir alle wieder da oder manchmal auch erst montags oder so. Und dann saßen wir wieder alle da. Aber das waren so getrennte Bereiche. Und dadurch war das relativ leicht, dass... so auszubalancieren. Da war die Gefahr nicht so groß, dass man da jetzt irgendwie so verschwand. Weil das war noch bevor man in das Alter kam, wo man dann so zusammenzieht, ne?
Ja.
Eigentlich.
Ja, genau. Ich hatte auch eine Fernbeziehung dann, die zweite langjährige. War das erste Jahr dann noch die Oberstufe, also das letzte Schuljahr sozusagen hatte ich diese Fernbeziehung.
Mhm.
Und dann dieses erste Studienjahr. Und da war ich dann auch meine beste Freundin im Studium, die ich dann da hatte, die hatte auch eine Fernbeziehung.
Mhm.
Das war eigentlich auch ganz praktisch.
Ja, genau. Und ich kann mich noch erinnern, weil ich war damals mit meiner Ex-Freundin zusammen und dann irgendwann war das so, dass die hatte halt so ein ganz anderes Leben als ich, die arbeitete. Das heißt, unter der Woche irgendwie mal spontan sich jetzt sehen, obwohl wir jetzt nicht so weit auseinander gewohnt haben, also so 60, 70 Kilometer, das war halt schwierig. Ich hatte kein Auto, also es war irgendwie alles ein bisschen, war jetzt auch nicht schlimm, aber war halt in unseren Augen, waren das so Störfaktoren. Und die hat dann wirklich mich relativ lange bearbeitet. Ich wollte das nicht so richtig am Anfang, dass ich zu ihr ziehe. Aber die war so überzeugend, dass ich das dann auch irgendwann gemacht habe. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mit einer meiner Mitbewohnerinnen, mit der ich auch am engsten befreundet war, dass ich der das gesagt habe und dass sie total auch pissig war. Also auch sauer und auch zu mir gesagt hat, du bist doof, warum machst du das? Das ist doch total bescheuert. Das heißt,
wo bist du dann
gezogen? Wir haben in Bonn die WG gehabt, da habe ich ja auch studiert und dann bin ich zurück nach Koblenz gezogen.
Ah, ja, okay.
Und das war auch so ein bisschen die Situation, dass meine Ex, die wohnte mit einer Freundin zusammen. Und die sind auseinandergezogen. Und dann wurde dieses Zimmer frei. Und es war halt auch klar, sie kann die Wohnung nicht halten. Also wenn keiner einzieht, dann muss sie die Wohnung aufgeben. Und so, also es waren auch noch solche Faktoren. Und auch noch, dass meine Mutter Krebs kriegte in der Zeit und ich auch lieber da in der Nähe sein wollte. Aber da war das eigentlich schon...
Und dann bist da war du ich schon zur Uni gependelt.
Immer. Genau, da bin ich zur Uni gependelt. Aber ja. Natürlich hat da mein Studium drunter gelitten. Das war auf jeden Fall so, ne? Weil wenn du dann so dieses, ja, so zwei parallele Leben hast und der Schwerpunkt verlagert sich so, ne? Ich habe immer gearbeitet in dem Studium, ich habe dann auch mehr gearbeitet und ne, meine Freizeit ganz anders verbracht als vorher so. Das war schon...
Ist schon eine andere...
Mhm. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das bereue im Nachhinein, weil das war auch irgendwie eine gute Zeit und auch eine schöne Zeit und die mich auch sehr geprägt hat und irgendwie zu meinem Leben, also so zu meiner Biografie gehört. Aber also aus heutiger Perspektive, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das eins meiner Kinder so entscheiden würde, würde ich es auch richtig doof finden. Also ja. Ich kann mich auch an die Diskussion erinnern mit meinen Eltern darüber.
Ich glaube, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dann sagen würde, ah nee,
lass mal.
Warte doch noch erstmal ein bisschen ab.
Mhm.
Komischerweise hatte ich nie so den Drang, so früh zusammenzuziehen. Mhm. Also ich bin auch mit meinem Mann erst nach 7 Jahren Beziehung zusammengezogen.
Krass.
Nee, stimmt überhaupt nicht. Nach 7 Jahren haben wir geheiratet. Nee, wir sind zusammengezogen nach 4 Jahren.
Mhm.
Genau. Also ich bin, als wir zusammenkamen, hatten wir auch erst eine Fernbeziehung. Ich war in Frankfurt und er in Kiel. Und dann sind wir aber beide relativ schnell, so innerhalb von einem halben Jahr, nach Hamburg und haben dann aber beide uns eine eigene Wohnung gesucht.
Mhm.
Wir hingen dann natürlich ständig die ganze Zeit immer nur meistens bei ihm, weil seine Wohnung größer war. Aber trotzdem fand ich das für mich wichtig, weil ich vorher auch immer nur in WGs gewohnt hatte. Ich wollte gerne einmal im Leben ganz alleine für mich eine Wohnung haben.
Mhm.
Und das war auch echt schön, weil der ist auch der totale Chaot. Und ich hatte es bei mir dann immer so richtig schön gemütlich und bei ihm so, oh, war es dann immer so ein bisschen nicht so aufgeräumt. Und ich fand das sehr schön, diesen Rückzugsort zu haben. Vor allen Dingen auch dann im Examen war das super, dass ich so diesen Lernort hatte.
Das war bei mir im Examen. Ich bin dann auch, also ich habe vorher alleine gewohnt, dann in der WG gewohnt, dann bin ich zu meiner Freundin gezogen. Und als wir uns dann getrennt haben, habe ich dann wieder in Bonn eine Wohnung gesucht. Dann habe ich alleine mir auch eine... so ein Einzimmer-kleines Wohnungchen gesucht in der Bonner Altstadt. Und das war auch dann die Examensphase, wo ich dann auch wieder alleine war. Ich habe das echt dann aus der Entfernung und auch mit diesem Zusammenwohnen hatte ich da nicht die richtigen Prioritäten in der Zeit, ganz klar.
Mhm.
Oder was heißt nicht die richtigen? Ich will das jetzt nicht so sagen.
Andere Prioritäten.
Genau, also ich habe da... Das war auch eine komplizierte Beziehung. Also was heißt eine komplizierte? Aber es war eine anstrengende Beziehung irgendwie. So eine sehr intensive Beziehung und dann habe ich halt, also das war das eine, was mich sehr beschäftigt hat und dann habe ich mich halt viel um meine Mutter und um meine jüngste Schwester gekümmert, die halt noch sehr jung war, als meine Mutter krank wurde und mit 14 alleine mit ihr zu Hause und dann war sie so mit Reha und das war alles irgendwie nicht schön. Und da war ich auch froh, dass ich in der Nähe war. Also da habe ich mich auch so zuständig gefühlt. Und das bedauere ich überhaupt nicht, dass ich in der Zeit da war. Ne? Gar nicht. Wenn ich aber da
dann hätte pendeln müssen. Deiner Mutter ging es dann doch zwischenzeitlich auch wieder besser, ne?
Genau. Also es ging ja am Anfang, als die Krankheit sozusagen ausbrach, ging es eher schlecht. Eine Weile, also mit OP und Bestrahlung und Reha und keine Ahnung, was dann noch alles kam. Und danach hatte sie aber erstmal ein paar Jahre Ruhe. Aber das fiel genau in die Zeit, in der ich da dann auch wieder in der Stadt war, sozusagen.
Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, das ist so. Gut, mir fällt gerade ein, das Thema Schwestern ist ja auch noch ein Thema, was wir gerne nochmal
abhandeln wollen.
Als ich zu Hause auszog, da kam meine Schwester gerade in die zweite Klasse, die war auch noch ganz klein. Mhm. Und also ja meine Halbschwester, wir sind fast 13 Jahre auseinander. Und für die war das ganz, ganz schrecklich damals, als ich auszog. Die hat richtig Heimweh gehabt und war richtig krank vor Schwesternsehnsucht am Anfang. Das war auch echt hart für sie, weil sie das ja auch gar nicht kannte, so allein zu sein.
Meine Schwester fand das auch richtig scheiße, weil wir sind ja hintereinander, relativ dicht hintereinander ausgezogen, mein Bruder und ich. Und sie war halt plötzlich ganz alleine. Also vorher wir immer zu dritt.
Ja, ja, das ist auch ein Riesenunterschied.
Das war total. Und die war 10, als ich ausgezogen bin und fand es auch richtig doof. Und hat auch spektakelt dann. Aber die war dann schon alt genug, um mich zum Beispiel mit dem Zug alleine schon zu besuchen. Ne? Dann kamen die manchmal übers Wochenende zu mir nach Bonn oder so. Das fand sie dann natürlich cool, weil es war ja nicht weit. Dann war sie irgendwie, fuhr sie eine Dreiviertelstunde mit dem Zug und dann habe ich sie abgeholt und dann war sie da bei mir in der WG und fand es cool.
Ja, ja, das hat meine auch gemacht, aber da, als sie ein bisschen größer war. Ja, da Schwestern ist ein anderes
Schwestern
Thema.
Schwestern müssen wir auch nochmal
drüber reden.
Geschwister überhaupt, ja.
Ja, aber was ich noch, also zum Thema Beziehung oder wie man sich selber auch so durch Beziehungen verändert, was ich so, ich habe so, wenn ich mir so die Beziehungen angucke, die ich hatte, die zwei Zweijährigen und dann die zu meinem jetzigen Mann, hatte ich das Gefühl, dass ich mich bei jeder Beziehung mehr, dass ich mehr ich geblieben bin. Dass ich so die, bei den ersten, also ich hatte auch davor, bin ich mal mit einem gegangen, das war dann halt noch nicht so, passierte noch nichts, aber es war halt auch offiziell mein Freund, aber wir haben ein Händchen gehalten.
Mhm.
Aber da hatte ich eher so immer so den Impuls, mich so ein bisschen anzupassen an den, auch so vom Style, von der Musik.
Ja.
Oder?
Ja.
Und je älter man wird und je mehr Beziehungen man dann hat, desto mehr hat man dann auch, glaube ich, seinen eigenen Stil gefunden und weiß, was man, wo man ist, wer man ist und bleibt dann auch so, hoffentlich.
Ich habe, nachdem ich da mit meiner Freundin zusammengelebt hatte und so wir ein relativ fieses Beziehungsende hatten, weil die mich betrogen hatte und das war alles ziemlich unschön, war das dann so, dass ich dann irgendwann, nachdem wir auseinander waren, habe ich ja irgendwann meinen Mann wieder getroffen, den ich erkannte, aber wir hatten irgendwie keinen Kontakt mehr. Schon so 1-2 Jahre. Und dessen erste Ehe war gerade gescheitert. Also wir waren beide so in der Situation, die Welt ist schlecht, Beziehungen funktionieren nicht, Liebe ist eine Lüge. Also so, wir waren irgendwie beide so voll fertig mit dem Thema. Und haben uns dann so ganz viel aus diesen gescheiterten Beziehungen immer erzählt. Also wir haben, glaube ich, richtig so ein bisschen so aufgearbeitet zusammen. Ne? Wir haben ganz viel darüber gesprochen auch. Also nicht nur darüber, aber auch. Und als wir dann ein Paar wurden, habe ich so richtig das sabotiert. Ich wollte das überhaupt nicht. Ich wollte auf gar keinen Fall wieder in so eine Situation kommen, in der ich mich so verliere. Also das Gefühl hatte ich halt im Nachhinein, nach dieser Beziehung, so ein bisschen. Und ich wollte, also ich habe das alles versucht abzuwehren. Also von Anfang an. Also nachdem wir das erste Mal irgendwie geknutscht hatten, habe ich gesagt, ach nee, doch nicht. Also so, das war so. Und er dann
immer... Warst du vielleicht noch nicht bereit dafür?
Nee, ich war genau. Und dann habe ich auch immer, dann waren wir dann zusammen, es war alles super. Dann hat er irgendwann gesagt, du, ich muss mir jetzt nicht, zieh aus meiner Wohnung aus, ich muss mir was Neues suchen, wollen wir nicht zusammen? Ich so, nein, ich ziehe nie wieder mit irgendjemandem zusammen. Also ich war, und dann dauerte das eine Weile... Dann bin ich dann doch mit ihm zusammen. Und das ging ganz lange so weiter. Also auch heiraten und so.
So ging das, bei uns war es genau umgekehrt. Also mein Mann kam aus einer Beziehung von einer sehr einnehmenden Frau, die ihn auch so regelrecht kontrolliert hat. Die lief dann irgendwie plötzlich bei ihm in der Uni auf und hat dann eine riesen Szene gemacht, weil er schon wieder zu lange ihrer Meinung nach da rumgedaddelt hat an der Uni, statt sich mit ihr zu treffen.
Ach,
und
du Scheiße.
Und die hat ihn so bedrängt und eingenommen. Und davor hatte er totale Panik.
Ja.
Und deswegen hat er das bei uns dann auch erstmal so mit angezogener Handbremse alles gemacht am Anfang. Und hatte dann totale Bedenken. Ich weiß noch, am Anfang, ich war dann ja relativ spontan. Ich hatte mich beworben um den Studienplatztausch von Frankfurt nach Hamburg und hatte dann relativ überraschend einen bekommen. Ich hatte noch gar nicht damit gerechnet und musste dann auch relativ kurzfristig in Frankfurt meine Zelte abbrechen und nach Hamburg ziehen.
Ihr hört hier die Bar im Hintergrund.
Ja. Der Korken vom Gin. Wieso machst du eigentlich das Handy immer wieder an? Das irritiert mich irgendwie ein bisschen.
Weil da meine Notizen drauf
sind. Ach so. Anna tippt die ganze Zeit immer, sobald ihr Screen dunkel wird, da wieder drauf. That makes me, drives me crazy.
Du hast noch ein bisschen Gin, wa?
Ich hab noch. Jedenfalls waren wir dann,
Soll ich warm machen?
Ja, wieder. Thorsten hatte schon eine Wohnung gefunden und ich habe dann bei ihm gewohnt, während ich mir eine suchte. Und ich war dann ja so ganz so voller Liebesglück, wir beide in meiner Lieblingsstadt Hamburg. Schön. Und er war aber schon da so ein bisschen angekommen. Er wohnte da schon 3-4 Monate und hat gearbeitet. Und ich hatte ja nichts zu tun außer Wohnungssuche. Es waren Semesterferien. Und ich saß dann abends mit ihm auf dem Sofa und habe ihn die ganze Zeit voll gelabert. So richtig so einen kleinen Laberflash gehabt. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, sag mal, kannst du vielleicht auch mal was alleine unternehmen? Und ich war so geschockt, dass er mir das sagt. Ich so, oh Gott, und jetzt habe ich meine Zelte in Frankfurt abgebrochen.
Ja, man denkt ja dann sofort, ja.
Und jetzt will er mich doch nicht und scheiße, ich bin so blöd. Und dann bin ich relativ überstürzt erstmal fürs Wochenende nach Oldenburg zu meinen Eltern gereist. Und er hat das aber gar nicht böse gemeint, aber er braucht einfach so seinen Freiraum und hätte es vielleicht ein bisschen netter verpacken können, statt mir freudig erzählenden Troller so einen von
Buch zu geben. Vielleicht auch mal was alleine.
Und ich kannte halt noch kaum Leute in Hamburg. Das war ein bisschen fies.
Ja.
Ja. Aber ich habe es ihm verziehen.
Gott sei Dank. Ja, aber ich finde, das sind so, also ich muss sagen, in dieser Beziehung mit meinem Mann war das dann so, dass er so super, er hat dann relativ schnell richtig interpretiert, dass ich so um mich rumbeiße, weil ich das alles nicht, mit diesen gescheiterten Beziehungen in den Knochen und dachte immer so, nee, auf gar keinen Fall mache ich den blöden Scheiß nochmal. Ich habe auch das erste halbe Jahr unserer Beziehung immer gesagt, wir sind gar nicht zusammen, es ist nur eine Affäre. Echt? Und alle um uns herum immer so, ja, genau.
Ja, okay.
Ja, sicher, weißt du so. Und er hat dann immer so eine Taktik gefahren, sozusagen, dass der so alles hat kommen lassen. Also der hat dann gar nicht mehr gepusht in irgendeiner Form, sondern der hat...
Das war auch meine Taktik.
Ja, gute Taktik. Der hat dann immer so gesagt, also der hat dann manchmal so zwischendurch, wenn ich dann irgendwie wieder so ein bisschen drohte, auszuflippen innerlich, so emotional mit, das geht alles gar nicht und so, dann hat er immer zu mir gesagt, so pass mal auf, du weißt ja, wie meine Gefühle sind, das hat sich auch nicht geändert, du musst dir darüber keine Gedanken machen, was mit mir ist, ich weiß, was ich will, du musst dir nur überlegen, was du willst, ob das zusammenpasst oder nicht. Und das war dann immer irgendwie so ein bisschen so eine Erdung, die dann irgendwie ganz, ganz gut war. Und dann war der war halt so entspannt, der hat halt null irgendwie Stress gemacht oder geklammert oder so, der war einfach da, der war schon sehr präsent, aber eben so... ganz entspannt.
Ja, das war bestimmt der richtige Weg.
Ja, das war
mich. Ich glaube, ich war dabei jetzt Thorsten auch in der Lage dazu, weil ich eben vorher eine Fernbeziehung gehabt hatte und es auch gewohnt war.
Ja, dich also selber zu.
Wir hatten mein vorheriger Freund, der hat in Freiburg studiert und ich wohnte ja noch in Oldenburg, als wir zusammenkamen. Und das sind ja 900 Kilometer und damals... konntest du auch irgendwie...
Nix Handy?
Nee, also wir haben uns Briefe geschrieben. Ja,
natürlich, klar.
Also wir haben auch mal telefoniert, aber das war ja so teuer, dass wir uns wirklich fast jeden Tag Briefe geschrieben haben. Und ich bin manchmal in der großen Pause nach Hause gefahren, wir wohnten ganz nah an der Schule, um in den Briefkasten zu gucken, ob schon Post da ist. Und ich hatte wirklich fast jeden zweiten Tag einen Brief von dem am Anfang.
So einen hatte ich auch, der kam aus der Nähe von Nürnberg.
Ja, und jedenfalls war ich... Aber wir haben uns manchmal wirklich 6 Wochen nicht gesehen. Ja. Und deswegen konnte ich das aushalten, auch wenn Thorsten sich mal wieder Caveman-mäßig in seine Höhle zurückgezogen hat, mit der Keule hinter sich her geschliffen. Das ging dann ganz gut. Und wir haben witzigerweise auch mal einen Anlauf gemacht zum Zusammenziehen. er hatte ja eine größere Wohnung als ich, die hatte 3 Zimmer. Und er hat dann sein Büro da drin gehabt, der hat von zu Hause gearbeitet, der hatte eine Firma mit 2 Freunden aus Kiel, aber die haben alle Homeoffice gemacht. Und dann haben wir irgendwann überlegt, so, er nimmt sich ein Büro und wir ziehen zusammen in diese 3-Zimmer-Wohnung. Und dann haben wir dann alles da schon umgeräumt und freigeräumt und am nächsten Tag wollten wir dann meine Sachen aus meiner Wohnung holen und ich wollte meine erstmal untervermieten. Und dann lagen wir abends bei ihm im Bett in diesem neuen Schlafzimmer, was wir dann irgendwie eingeräumt hatten da an dem Tag. Und dann habe ich plötzlich gedacht, nee, das ist irgendwie alles nicht richtig. Mhm. Und habe dann zu ihm gesagt, sag mal, meinst du echt, das ist eine gute Entscheidung? Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Und er so, oh, ich bin so froh, dass du das sagst. Okay. Ich habe auch gerade gedacht, irgendwie ist es, glaube ich, doch nicht so gut. Und dann haben wir gedacht, nee, wenn wir zusammenziehen, dann suchen wir uns zusammen
was Neues.
Mhm. Weil sonst ist einer immer wie so ein Eindringling und wie zu Gast. Und dann haben wir noch ein bisschen gebraucht, bis wir was gefunden haben, aber dann irgendwann hat es dann auch geklappt.
Ja, aber das ist echt krass, wie das so, also das meinte ich eben auch mit Prägen, ne? Mhm. Also das dann, abgesehen davon, dass mich natürlich als Scheidungskind die Trennung meiner Eltern total geprägt hat,
ja.
Dass ich also eigentlich danach immer rumgelaufen bin und dachte, das klappt also so nicht. Das ist sowieso
alles. Also zumindest Quatsch. Diese Möglichkeit hat man immer im Hinterkopf als Scheidungskind, glaube ich.
Also ich hatte das total, bei mir war das total verankert, dass Beziehungen nicht funktionieren. Also nicht, die können scheitern, sondern die scheitern auf jeden Fall.
Ach so, nee, das
war, ich dachte wirklich so, es gibt halt 2 Varianten für mich. Entweder werde ich betrogen oder ich bin die betrügt. Finde ich beides scheiße. Klappt also alles gar nicht so. Und dann ist mir das tatsächlich auch passiert mit meiner Ex, mit der ich dann halt so lange zusammen war, dass die mich tatsächlich betrogen hat. Und das war für mich dann der Beweis, weißt du, so, dass ich dachte, ha, habe ich ja gleich wusste ich doch, das ist doch alles Quatsch. Und dann war halt mein Mann so derjenige, also das war schon klar, dass das emotional irgendwie alles so richtig war. Aber dann kam der genau mit diesem Paket im Angebot zu sagen, hier, Leben teilen, vielleicht Familie gründen und so. Und der hätte ich schreiend weglaufen können. Also es war für mich so, nicht, dass ich das nicht gewollt hätte. Irgendwann hatte ich das ja mal, war das ja auch mal mein Plan irgendwo oder meine Vorstellung. Aber ich war dann schon so geprägt von diesen, ne, von diesen Dingen, die halt nicht funktionieren aus verschiedensten Gründen, dass ich dachte, na klar. Und ich war ja so gut mit dem, wir waren ja so eng. Und ich dachte immer, wenn das jetzt schief geht, dann ist mein bester Freund weg. Dann kann ich mit dem ja nicht mehr, weißt du, so.
Ja, das ist natürlich dann ein ganz großes Risiko.
Ja, war's. Also fand ich. Ich fand's hochheikel, diese ganze Geschichte.
Also bei uns war das nicht so, dass Thorsten, also ich musste da tatsächlich ein bisschen strengere Register ziehen. Bis er sich dann tatsächlich dazu durchgerungen hat, mir eine Familie zu gründen. Mhm. Ich habe mich nämlich tatsächlich dann irgendwann fremd verliebt.
Oha.
Ja, aber wirklich nur verliebt. Also ich habe das nicht ausgelebt, diese Verliebtheit. Und ich habe es ihm auch gleich gesagt. Und da ist er dann plötzlich, ist ihm der Arsch auf Grundeis gelaufen, wie man sagt. Ne? Da hat er dann plötzlich, ging es dann doch alles ganz schnell. Mhm. Da war ich dann relativ rucki-zucki danach schwanger. Und dann haben wir auch geheiratet.
Aber das ist ja, glaube ich, gar nicht so selten so.
Nee.
Also das so, Entschuldigung.
Die hat einen Eiswürfel im Mund.
Eiswürfel. Warte kurz, sag du noch mal was. Ja, zurück ins Glas spucken ist halt auch blöd, wa?
Das ist auch blöd, das ist ekelhaft. Nee, dann lutsch du mal deinen Eiswürfel. Jetzt hier so lange noch, als Thorsten und ich dann letztendlich zusammengezogen sind, da haben wir sogar tatsächlich erst noch separate Zimmer gehabt.
Lustig.
Wir haben dann durch großes Glück eine Wohnung bekommen, die eigentlich viel zu groß war für uns. Die hatte 5 Zimmer. Dann haben wir ein gemeinsames Schlafzimmer, ein gemeinsames Wohnzimmer, ein gemeinsames Esszimmer und jeder ein Arbeitszimmer.
Ja, das ist cool. Mhm. Das hatten wir auch
tatsächlich. Wir hatten sogar erst 2 getrennte Wohnzimmer. Jeder hatte sein eigenes Wohnzimmer und sein eigenes Arbeitszimmer und wir hatten ein gemeinsames Schlafzimmer. Und dann saßen wir aber immer nur in seinem Wohnzimmer, weil das nach hinten rausging und ruhiger war und haben immer nur in meinem Zimmer gegessen, weil da der große Tisch stand.
Mhm.
Und so hat sich das dann natürlich entwickelt.
Ja, wir hatten das auch. Wir hatten in unserer ersten gemeinsamen Wohnung auch, also Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche. Und dann an dem Wohnzimmer dran war noch ein weiteres Zimmer. Das war dann mein Arbeitszimmer. Und das waren so 2 zusammengelegte Wohnungen. Und hinterm Schlafzimmer war noch ein Zimmer. Und das war dann eigentlich sein Arbeitszimmer. Wobei der das eigentlich nie benutzt hat, weil der halt immer im Büro, also der fuhr halt ins Büro, der hatte ja auch eine eigene Firma damals in Köln. Und das war dann, das sollte dann Kinderzimmer werden, als ich dann schwanger war. Aber dann haben wir ja die Stadt verlassen. Das kam dann dazu nicht mehr.
Ja, ich habe dann auch mein Arbeitszimmer an Luzi abgetreten, als sie dann kam. Aber da hat die auch nur ein Jahr gewohnt und dann sind wir ja nach Amerika.
Das ist übrigens was, was ich in der Situation mit Familie am meisten vermisse, ist mein eigenes Zimmer. Also so mein Rückzugsort. Das stimmt. Das fehlt mir am meisten. Ja. Also das finde ich am Familienleben am nervigsten.
Ich beneide auch, dass ich nirgends viele Leute heiß, die ein eigenes Zimmer haben.
Genau.
Witzig, ne? Man will immer das haben, was man nicht haben kann. Irgendwie Leute, die alleine leben, denken, sie würden nichts lieber tun, als ihre Wohnung mit irgendjemandem zu teilen. Und ich denke dann immer, wenn ich bei jemandem, der alleine bin, gelebt bin, dann denke ich immer, ach, das hätte ich jetzt auch gerne mal so eine Wohnung nur für mich, die ich so einrichten kann, wie ich das will.
Ja, und wo man dann keine Kompromisse macht.
Voll Müll.
Nicht 8 Paar Schuhe im Flur und so Sachen.
Und wo es morgens, wenn ich gehe, wo es abends, wenn ich nach Hause komme, noch genauso aussieht wie morgens, als ich gegangen bin.
Mhm.
Und
ich kann mich auch daran erinnern. Ich kann mich auch daran erinnern, in der kurzen Zeit, in der ich alleine gewohnt habe, zwischen diesen beiden Beziehungen mit meiner Ex und mit meinem Mann, dass ich das mega befriedigend fand. Ich hatte so eine ganz, ganz winzige Bude. Das waren insgesamt 28 Quadratmeter und das war ein Zimmer, Küche, Bad. Mhm. Und man konnte also eigentlich, wenn man es ein bisschen übertreibt, auf dem Klo sitzen, dabei abspülen in der Küche und aus dem Fenster gucken.
Ja, ich hatte auch mal so eine Winzwohnung, die war noch kleiner sogar.
Das war super klein und ich hatte aber so eine ganz winzige Küche mit so einem ganz kleinen Tischchen und so 2 Stühlchen und so. Und das war direkt am Fenster. Das war so eine Dachwohnung. Und dann habe ich da gesessen und habe ich hatte ein Süddeutsche Abo. Das war für mich der Inbegriff von Erwachsensein, dass ich Zeitung
habe. Ich hatte die Zeit abonniert.
Siehst du? Die Zeit.
Ganz wichtig. Habe ich mir an der Tür anschnacken lassen von so einem Drücker.
Genau, ich auch. Und dann hatte ich mein Süddeutsche Abo und dann kriegte ich meine Süddeutsche. Und dann saß ich da an meinem Küchentisch mit meinem kleinen Espresso-Kocher, habe mir da meinen Kaffee getrunken, habe Zeitung gelesen und habe so, ich habe mich so gut, also dieses Gefühl, dass du da dir vollkommen genügst, ja, das fand ich wahnsinnig toll. Und ich glaube, dass das auch was war, was mich am Anfang meiner Beziehung mit meinem Mann so davon abgehalten hat, mich da wieder so reinzuwerfen. Also jetzt nicht emotional, das habe ich ja gemacht, aber so dieses Ganze drumherum, wie ich das vorher gemacht habe, das wollte ich nicht. Ich fand das so schön, wie es war, also dieses auch Alleinsein und das war ja so erkämpft. Weißt du, ich hatte mir das ja nicht ausgesucht. Ich war ja mit meiner Freundin, mit der zusammengelebt, war alles gut. Und bin ich aus dieser Beziehung mehr oder weniger rausgeflogen.
Ja.
Und wollte das ja gar nicht. Ich wäre ja da geblieben. Ich war ja happy eigentlich. Also nicht so happy, wie ich dachte, dass ich sei. Aber ich dachte, ich wäre happy.
Ja.
Und deswegen war das für mich wie so ein kleiner Sieg. So für mich, weißt du, so meine eigenen Befürchtungen und Ängste und dann saß ich da in meiner eigenen Wohnung und fand es einfach nur gut, ne? Und das fand ich halt ein schönes Gefühl, das wollte ich gerne behalten.
Ja. Ich war nicht so, ich bin eher ein Beziehungsmensch und seit ich 15 Jahre alt bin, nur 2 knappe Jahre Single.
Dass du das weißt, ich müsste jetzt mal nachdenken.
Naja, ich hatte ja 2 Beziehungen. 15 bis 17, 17 bis 19 oder 20, vielleicht waren wir auch fast 3 Jahre zusammen. Dann haben wir mich von dem Freiburger Typen getrennt und war dann nochmal 2 Jahre Single, bis dann mein jetziger Mann meinen Weg kreuzte. Und ich war, also 2 oder 2,5 Jahre war ich Single. Und ich war in dieser Zeit, ganz am Anfang fand ich es auch super. Da habe ich dann auch gedacht, also es war natürlich erst, musste ich natürlich meinen Liebeskummer überwinden, weil der hat sich von mir getrennt. Dann kam er zwar nochmal wieder zu mir zurück, dann wollte ich ihn aber nicht mehr haben, weil ich dann gedacht habe, ach, eigentlich ist es ganz nett, auch mal keinen Freund zu haben. Und ich habe dann aber trotzdem die ganze Zeit irgendwie, war ich auf der Suche in diesen 2,5 Jahren, wo ich heute rückblickend denke, wie bekloppt. Warum? Warum hast du nicht einfach 2,5 Jahre gemacht, worauf du Bock hattest, bist gereist, hast dich nicht abhängig gemacht und nicht immer gesagt, wo ist mein Seelenverwandter? Völlig bescheuert.
Also ich überlege gerade, ich glaube, ich war nie 2,5, also weil ich eben gesagt habe, so krass, ich war immer zwischendurch Single, aber dann halt mal so ein Jahr oder so, ne? Länger glaube ich auch nicht.
Ja gut, ich hatte dann auch mal irgendwie so einen Fling.
Ein Fling.
Ich hatte ja dann, ich war ja dann ein halbes Jahr in Mailand, da hatte ich dann auch einen italienischen Freund, so 3 Monate und dann habe ich das aber beendet, als er wieder, Anna, die leckt sich hier jeden Finger an. Jedenfalls habe ich das dann beendet, als ich zurückkam. Naja, aber als ich dann Thorsten kennengelernt habe, Hast, also ja. Wir kannten uns ja schon, aber als wir zusammenkamen und sich dann herauskristallisierte, dass wir uns echt mögen und dass es auch jemand ist, der kein Arschloch ist und der echt ein guter Kandidat ist, da habe ich wirklich sehr übereilt meine Zelte in Frankfurt abgebrochen und bin dann in den Norden, damit ich in seiner Nähe sein kann. Und meine damalige Mitbewohnerin, die fand das gar nicht so lustig, weil die hatte irgendwie andere Pläne mit mir da. Ich habe die ja jetzt nach ewigen Zeiten letztens mal wieder besucht und da meinte sie, es wäre schon ein bisschen scheiße gewesen, wie fluchtartig ich dann plötzlich so nach den Semesterferien verkündet habe. Übrigens, ich habe jetzt einen neuen Freund und ich werde jetzt versuchen, zum nächsten Semester zu wechseln und du kannst schon mal gucken, ob du dich jemanden findest, der mein Zimmer übernehmen will. Und dann fand sie aber niemanden. Und dann ist sie auch ausgezogen, musste mir die Wohnung kündigen und da ausziehen. Und das war dann für sie auch alles ein bisschen doof und übereilt. Naja, aber ich habe dann wirklich, ich habe irgendwie gewusst, ich muss jetzt hier zugreifen.
He's a keeper.
Yes.
Ja, keine Ahnung. Also ich muss auch sagen, dass ich das... Also
er wusste das noch nicht. Dass, ja. Ne, er war sich noch gar nicht so sicher.
Ja.
Aber ich glaube, ihm war das auch immer so... jetzt zieht die, oh Gott, die kommt. Was will die jetzt?
Die kommt wirklich hier hin. Ja.
Hilfe.
Ja, ich weiß nicht. Also manchmal passieren die Dinge ja auch einfach so. Ich finde das nur so interessant im Rückblick. Im Rückblick weiß man ja die Sachen manchmal viel besser, als man die in dem Moment selber durchschaut oder sich selbst auch durchschaut. Und ich finde das so interessant, weil das ja jetzt gerade, ich beobachte das jetzt gerade bei meiner großen Tochter, erster Freund, wie das jetzt da so ist. Und dann fällt einem das natürlich auch alles wieder ein, wie das war mit dem ersten Freund. Wobei ich sagen muss, ich glaube, sie ist ein bisschen mehr... sie ist ernsthafter bei der Sache in dieser Beziehung, als ich war in meiner ersten Beziehung. Definitiv.
Wie meinst du das?
Ich glaube, also ich war schon auch verknallt. Wo
ist sie überhaupt? So. Ist sie da?
Die ist da, die ist oben. Die lernt hoffentlich. War jedenfalls die Ansage, dass sie das tun würde. Ich hatte bei meinem ersten Freund, ich war schon verknallt in den, aber ich habe jetzt nicht so... Weiß nicht, also ich kann, ja, wir haben schon auch viel miteinander geredet und so, aber ich glaube, ich war jetzt nicht so bei der Sache. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also ich fand den schon toll und ich war auch super verknallt in den und war gerne mit dem zusammen und wir haben uns gut verstanden. Und es war auch so eine Clique drumherum, wo das irgendwie alles so passte. Das ist ja auch nicht immer so der Fall. Aber ich glaube schon, dass es für ihn was Ernsteres war als für mich. Für mich war es halt so die erste Beziehung, für ihn nicht. Der war 2 Jahre älter als ich. 2 oder 3? 2, weiß nicht mehr genau, so ungefähr. Und der war einfach schon an so einem anderen Punkt als ich.
Ja.
Ne? Und ich war so, tralala, mal gucken, was das wird. Und wenn nicht, dann nicht. Also ich war irgendwie nicht so, ich war dann auch nicht so heartbroken, als das vorbei war.
Ja, ich habe ja meine erste Beziehung selber beendet.
Ja, ich habe die nicht...
Durch einen bösen Betrug,
ja, ich
mit
auch.
Meinem zweiten Freund. Ja.
Ich bin auch schuld an dem Ende dieser Beziehung, aber die Beziehung beendet hat er dann. Aber auch, weil ich böse war.
Ja.
Und das will ich jetzt...
Ich habe das dann heimgezahlt bekommen von dem zweiten. Der hat mich dann nämlich betrogen. Also das waren wir sozusagen, hatte sich das Schicksal dann an mir gerecht. Nee, aber die bei mir war, doch, es war schon sehr ernst. Und bei mir war es eben dadurch, dass wir auch noch zusammen zur Schule gingen. Der war ein Jahrgang über mir. Und auch noch unsere Eltern, nicht ganz direkt, aber die hatten auf jeden Fall Überschneidungen im Freundeskreis. Die hörten so zu einem gemeinsamen weiteren Freundeskreis. Und deswegen war das alles gleich so auf allen Ebenen irgendwie miteinander verbunden. Und auch von vornherein waren seine Eltern total offen. Ich durfte da auch dann sofort übernachten. Meine Eltern, die waren da eher nicht so.
Meine auch nicht.
Das war aber er war auch der Jüngste von 3 Kindern. Die großen Geschwister hatten da den Weg, glaube ich, schon freigekämpft für ihn. Und ich war halt die Älteste. Meine Eltern so, nee, also erstmal gar nicht. Später dann nur am Wochenende, nicht während der Schulzeit. Und er sollte nach Möglichkeit auch nicht bei uns übernachten. Das haben sie dann irgendwann auch gelockert. Aber ich war dann auch mit denen in Urlaub und so. Also die haben mich wie so ein zusätzliches Kind einfach mit adoptiert. Ich war da dann immer. Und die hatten halt 3 Kinder und ständig das Haus voll.
So wie hier.
So wie hier, genau. Und ich war halt eine, die dann noch oben drauf kam. Dann mussten sie halt ein bisschen Spaghetti in den Topf schmeißen, so ungefähr. Oma wohnte da auch.
Hört sich lustig an.
Ja, war es auch. Und,
aber das kann auch ein bisschen...
Und das Schlimme ist aber, wenn so eine Beziehung dann zu Ende geht, dann bricht ja gleich alles, also ganz viel weg. Ja,
genau. Ne? Das ganze andere soziale Drum und Dran, was man noch...
Also ich weiß auch, dass meine Mutter auch ganz toll, also die hat da auch ihn sehr gemocht und er war wie so ein Sohn im Hause. Mhm. Beide meine, diese Beziehung, die ich hatte. Und das war für meine Mutter auch echt hart, dass dann dieser junge Mann plötzlich nicht mehr kam. Und es war wie so ein Sohn, der dann plötzlich weg war. Das hat ihr schon zu schaffen gemacht. Und mir ging das auch so ein bisschen so, als meine Große sich von ihrem Freund getrennt hat nach einem Jahr, habe ich auch gedacht, oh Mann, oh.
Kommt jetzt nicht ich kann mehr. Mich daran erinnern, dass man bestimmt auch übrigens gar nicht, was ich eben gesagt habe, der, von dem ich eben sprach, war eigentlich technisch gesehen gar nicht mein erster, sondern mein zweiter Freund.
Anna.
Aber der erste war auch so ein, das war, mit dem bin ich gegangen. Das war so ein Händchenhalten
Freund. Ja, so einen hatte ich auch vorher.
Und der wurde von meiner Schwester total geliebt. Und als wir, und die war dann halt, ich war 14 und der war, meine Schwester war 5. Mhm. Und wenn ich dann abends zuständig war, was ich oft war, dann meine Mutter noch arbeiten musste oder irgendwas. Und dann habe ich mit meiner Schwester das Abendprogramm gemacht, Zähne putzen, Haare auskämmen, weiß ich nicht, solche Sachen, ne?
Mhm.
Und dann war der oft da, dann war der dabei. Und die fand das halt immer super, der war auch echt süß zu ihr. Und dann hat sie immer gesagt, der Florian soll mir noch mal die Zähne putzen und so. Und als ich dann mit dem war ich ganz kurz, vielleicht 3 Monate oder sowas mit ihm zusammen.
Ja.
Und da war die richtig sauer, als ich dann...
Das war bei uns auch so. Der hatte auch, also meine beiden Freunde, die ich da in der Teenie-Zeit hatte, die haben dann auch Kindergeburtstage mit Schnitzeljagd mitgestaltet und...
Ja.
Das war schon echt hart.
Aber das ist natürlich auch was total beängstigend sein kann. Also wenn du als außenstehender Mensch, du verliebst dich in jemanden und kommst dann da so zum ersten Mal in die Familie oder überhaupt das Umfeld und dann sind die alle so, ja klar, setz dich dazu, gar kein Problem, kannst hier schlafen und so. Das ist zwar schön, aber es kann ja auch ein bisschen verschreckend sein, weil du denkst, dass du so reingesaugt wirst. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also das
soll ich dir mal die erste Begegnung erzählen? Oder nicht, es war nicht die erste, aber eine der ersten Begegnungen, die mein zweiter Freund mit meinen Eltern hatte. Meine Eltern sind ja so super entspannt, ja. Die sind so spät 68er, so total locker, so ein bisschen Toskana-Fraktion-mäßig.
Toskana-Fraktion, ne? Ja.
Und die fahren immer nach Norderney. Und zwar gehen die da immer zum FKK-Strand. Und... Wir kamen dann, meine Eltern haben da ihren Sommerurlaub verbracht und hatten dann meinen damaligen Freund und mich eingeladen, dass wir doch übers Wochenende dazukommen sollen. Und dann kamen wir da an bei ihnen und dann hing ein Zettel an der Tür, sind am Strand. Und ich so, ach, alles klar, dann können wir ja da jetzt auch hingehen. Strandtasche gepackt, losgefahren. Gar nicht drüber nachgedacht, dass ich vielleicht FKK. Meinen Freund einweihen muss, dass es der FKK-Strand ist. Der hatte aber auch kein Problem mit FKK per se. Wir waren sogar auch tatsächlich schon mal aus Versehen auf einem FKK-Campingplatz in Frankreich gestrandet. Andere Geschichte. Jedenfalls... Ich bin nämlich Mitglied im französischen National-Nudisten-Club. Musste ich da leider werden. Naja, auf jeden Fall kamen wir dann da an. Und er dann so oben an Dünen kam, ist dann so ein Schild, da steht, hier muss die Büchs ut. So, ne? Hose aus. Und er so, ist das hier FKK-Strand? Und ich so, ach so, ja, meine Eltern gehen immer zum FKK-Strand. Und er so, ach so, ja, okay. Und da hatte ich irgendwie so 2-3 Mal gesehen, glaube ich, ne? Und dann sind wir so den Steg runtergegangen und dann habe ich so Ausschau gehalten und dann plötzlich hörte ich so, und dann meine Mutter am Strandkorb, barbusig, winkend, wir sind hier!
Oh Gott, der Arme, das ist aber echt die volle Packung direkt. Das musst du wollen.
Ich glaube, heutzutage würde sie das auch nicht mehr so handhaben. Aber damals, das war irgendwie so...
Es war halt einfach so.
Genau. Ja, das war Anfang der 90er. Das war irgendwie da noch nicht so. Da ist man ja auch oben ohne am Strand
gewesen. Ja, genau. Das ist ja überhaupt nicht mehr so. Das ist echt krass. Wie
ich glaube aber, sie hatte sogar eine Bikinihose an. Sie war nicht ganz nackt. Aber immerhin oben ohne. Aber die Buchs
musst du doch...
Und dann hat sie ihn erstmal umarmt. Hallo!
Oh mein Gott!
Und mein Stiefvater, der spielte gerade Volleyball. Mit den anderen nackischen Jungs da.
Alter Falter.
Und also In dem Moment hat er sich sehr wacker geschlagen und sich nichts anmerken lassen, aber er hat diese Story dann sehr oft zum Besten
gegeben. Ja, das kann danach ich gut nachvollziehen. In so
trauter Runde mit seinen Kumpels.
Das kann ich gut verstehen. Das hätte mich, glaube ich, auch. Ich kann mich erinnern, also ich bin ja, mein Mann kommt ja nun aus der ehemaligen DDR und da ist ja auch nochmal ja so eine.
Bekannte
die sind
Nudisten.
Sehr.
Kannst du mir nochmal so ein Schild machen?
Ich weiß, ja nochmal so was mixen.
Du bist ja die Gastgeberin. Ne? Ja,
pass auf, ich mache das jetzt auch hier so, dass man das auch schön hört.
Ja.
So willst du noch ein bisschen Eis?
Auf jeden Fall.
Kling! Und jedenfalls. Waren das auch die ersten Urlaube mit meinen Schwiegereltern?
Ja.
Und zwar, Glock, an der Ostsee, wo wir ja auch heute immer noch hinfahren, auf dem Darß. Und da gibt es natürlich auch FKK-Strände. Und da waren das, also ich war da schon inzwischen irgendwie dran gewöhnt. Und dann sind wir, da waren meine Kinder irgendwie dabei. Und also da war unsere Große vielleicht so 4 oder 5. Willst du noch ein Stück Joke oder nimmst du die alte Joke?
Ich nehme die alte Joke nochmal.
Und wir hatten eine Freundin von der mit in diesem Urlaub.
Ja, da musst du auch erstmal mit klarkommen. Ne?
Und die war dann da, die waren ja noch klein, aber dann waren die, meine Schwiegereltern saßen also mit Badeanzug und Badebüchs, wie du eben gesagt hast, halt am Strand. Büchs. Aber bevor die baden gingen, zogen die sich das aus.
Büchs und Trecken.
Genau. Und dann saß dieses kleine Mädchen, was wir da mit hatten, da mit riesigen Augen und guckte, wie der Opa jetzt da von ihrer Freundin plötzlich die Hosen runterließ und in die Fluten rannte.
Ja.
Und war auch ein bisschen...
Das musste meine beste Freundin Sophie auch mitmachen. Die musste auch mit uns zum FKK-Strand, wenn die mit uns ins Norderney gefahren ist.
Ja, klar.
Aber wir durften die Bikinihosen anlassen in der peinlichen Phase.
Oh je. Ich habe tatsächlich neulich ein altes Fotoalbum gefunden, also was heißt gefunden, wieder rausgeholt, das ich mal eingeklebt habe. Da war ich so 13. Und in dem Fotoalbum ist auch ein Frankreich-Urlaub 1986 in Cap Ferré an der Atlantikküste, an der französischen, verewigt. Und da war ich befreundet mit einem Mädchen, die in diesem selben, wir haben in so einer Ferienwohnung gewohnt, das war so ein Komplex mit Ferienwohnungen. Und die wohnten da auch. Und die war genauso alt wie ich, Virginie. Und es gibt halt eine ganze Fotostrecke, also auf allen diesen Fotos, wo wir drauf sind, am Strand, am Pool, sind wir halt beide immer oben ohne.
Ja.
Und meine große Tochter guckt sich das an, nee, die Kleine war's, und guckt und sagt so, Mama, warum seid ihr denn nackt in dem Fotoalbum? Also weißt du, so ein komplett anderes Verständnis davon. Ich so, das war halt so. Wir hatten immer solche Badeanzüge, die hast du zum Schwimmen hochgezogen.
Ja, genau.
Und dann hast du die runtergerollt.
Ja. Genau. Ich habe auch Fotos von mir und meinem ersten Freund, wie wir am Strand sitzen in Italien so.
Ja, genau. Ganz in entspannt. Frankreich waren wir so.
Ja,
halbnackt,
das war halt so. Das war Ende der 80er.
Ja, und ehrlich gesagt liefen da auch noch nicht lauter Post- und vollpubertäre Idioten mit einer Handycam rum.
Nee, eben.
Das war halt auch nochmal eine andere Nummer.
Man war ja viel privater unterwegs.
Ja.
Man musste ja nicht Gefahr laufen, dass man morgen überall im Web steht. Genau. Echt krass, oder? Ich werde nie vergessen, als wir das erste Mal in Amerika am Strand waren, da war Lucy, ich glaube, die konnte gerade laufen, 1,5 oder so. Und dann kam der Bademeister, und die hatte nur eine kleine Hose, also so eine Schwimmwindel oder so an. Und dann kam der Bademeister und sagte zu mir, please cover her boobs.
Und hast du gesagt, what für boobs?
Boobs? Please cover her boobs. Also der hatte mehr Boobs als sie, habe ich ihm dann auch gesagt.
Und, hast du gesagt?
Ja. Ja. Und dann war er ein bisschen irritiert und meinte, nee, ist doch ein Mädchen. Ich sagte, woher weißt du das? Mhm. Also, ja, weil sie eine pinke Bikinihose anhat. Ich so, okay, dann zieh ich eine blaue an, dann darf sie oben ohne, oder?
Also. Bescheuert. Voll bescheuert, total gestört. Wirklich total gestört.
Albern.
Albern, voll albern. Aber anderes Thema, ich wollte dich jetzt noch was fragen.
Abgerutscht.
Wegen Beziehung. Von wem die Beziehung war? Also ich für heutzutage. Gott, der Gin.
Ich muss da ganz kurz, meine Tochter, die tyrannisiert mich hier die ganze Zeit. Ich muss mal kurz antworten.
Ich spreche währenddessen. Ich spreche mal währenddessen. Also, heutzutage bin ich mir sehr darüber bewusst, oder nicht erst heutzutage, aber in der Beziehung mit meinem Mann jetzt als halbwegs erwachsener Mensch und mit Kindern und so weiter, wie wichtig das für mich ist, dass ich neben meiner sozusagen Ehe ganz wichtige, enge Freundschaften habe zu Freundinnen. Das sind tatsächlich auch fast alles Frauen. Nee, sind alles Frauen. Also alle engen Bindungen außerhalb meiner Ehe habe ich
an. Du hast keinen Boyfriend.
Nein, keinen Boyfriend. Seite. Ich überlege gerade. Es gibt ja so Nee, ist nicht so.
Ich auch nicht. Ich habe sehr viele männliche Kontakte im Alltag, aber das sind ja, also durch meinen Job, aber es sind alles keine Freunde.
In, ich nicht. Also, ich habe ganz wenige männliche Kontakte tatsächlich. Also
kannst du mal ein Praktikum bei mir machen?
Wir müssen mal ein paar Kerle von der Baustelle kennenlernen. Nee, aber was ich sagen wollte, da ist mir das sehr bewusst, dass, wie wichtig das für mich ist, dass ich auch so einen Austausch habe über Themen. Natürlich kann ich mit meinem Mann über alles reden, aber ganz viele Sachen versteht er überhaupt nicht. Also es hört sich jetzt so blöd an, wie nach diesem Klischee, Männer verstehen das nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Also es gibt jetzt nicht so Dinge, wo ich sagen würde, da kann ich mit dem nicht drüber reden, das fange ich gar nicht erst an, das versteht der nicht oder so. Oder Geheimnisse, so, das meine ich gar nicht. Aber es gibt einfach nochmal eine andere Ebene, über bestimmte Themen zu sprechen unter Freundinnen. Und mir ist heutzutage sehr, sehr bewusst, wie wichtig das für mich ist. Ja?
Ja.
Und ich war schon immer, ich sage ja immer, ich war schon immer eine Frauenfrau. Ich habe immer enge Freundschaften gehabt mit,
ich auch,
mit Frauen. Und das war immer sehr, sehr wichtig für mich. Aber ich glaube, das ist halt was sich so entwickelt hat. Und glaubst du, um das jetzt mal kurz runterzubrechen, abgesehen... ganz kurz runterzubrechen. Glaubst du, dass es für Männer auch so ist? Also glaubst du, dass es in Beziehungen ausgeglichen ist? So dass, also sozusagen, du hast eine Ehe oder eine Beziehung, eine enge, in der du lebst. Und dann hat jeder noch so sein Außenrum, was er braucht, damit er...
Ich glaube, Frauen brauchen das noch. Obwohl, ich glaube, das kann man auch nicht so pauschal sagen. Mein Mann braucht das nicht so stark wie ich. Der hat auch Freunde und witzigerweise die Freunde, die er hat, das sind meistens ganz alte Freunde, die er wirklich schon seit Ewigkeiten hat. Aber ich glaube, ihm ist es nicht so wichtig wie mir. Mhm. Und er lernt auch nicht so viele neue Leute kennen zusätzlich. Also, beziehungsweise er lernt schon Leute kennen, aber die Beziehungen werden dann nicht mehr so intensiv heutzutage.
Ich frage mich das manchmal, wie das ist, weil ich finde, wenn du dich so umguckst, also wenn man jetzt so mal im Umfeld guckt, dann ist man doch ganz oft paarweise befreundet, oder?
Ja, das stimmt.
Das ist so ähnlich wie, dass man irgendwann, wenn man Kinder hat, hauptsächlich mit Leuten befreundet ist, die auch Kinder haben. Und eigentlich nicht mehr so viel mit Leuten, die dann irgendwie einen anderen Weg einschlagen, keine Kinder wollen oder nicht kriegen können. Und dann wird das ja alles irgendwie ein bisschen schwieriger.
Jetzt brummt da hinten.
Ist mir egal. Lass ich brummen.
Ist mir egal. Also ja, obwohl es gibt Freunde, mit denen treffen wir uns paarweise.
Mhm.
Und dann gibt es aber auch welche, mit denen trifft nur er sich oder nur ich mich. Oder sowohl als auch. Mhm. Mal mit Partner und mal ohne.
Mhm. Es ist ja auch so ein Ding, wo dann so Freundschaften dran sich entscheiden, ne? Also wenn du zum Beispiel eng befreundet bist und dann sucht sich jeder einen Lebenspartner oder Lebenspartnerin und dann kommt man gegenseitig irgendwie nicht so richtig klar miteinander, dann hast du auch ein Problem. Also dann ist nämlich, das sind halt genau solche Sachen, ne? Also wenn du eine enge Bezugsperson hast außerhalb deiner Beziehung und dein Partner, Partnerin kommt mit dieser Person aber nicht zurecht oder umgekehrt, oder meistens ist es ja dann gegenseitig, ne, dann ist das schwierig, diese Freundschaft total, dann irgendwie außerhalb
der Beziehung. Ich hatte auch zum Beispiel ein totales Problem mit dem Freund meiner Mitbewohnerin. Ich fand den so spießig. Und dann haben die sich getrennt und dann war ich richtig froh. Und dann kamen die wieder zurück aus den Weihnachtsferien und sagt dann zu mir, wir sind jetzt wieder zusammen und wir haben uns verlobt. Und ich,
oh mein Gott.
Aber es ist dann zum Glück wieder in die Brüche gegangen. Der ist auch wirklich, das war so ein spießiger Typ. Der war total nett. Also ich will jetzt gar nichts Gemeines über den sagen. Aber sie war so eine ganz flippige, spritzige, lustige. Und ich sah die gar nicht mit diesem Mann.
Ich habe auch eine Freundin gehabt mal, die sich auch so einen in meinen Augen unpassenden Partner gesucht hat. Aber das war das Ende unserer Freundschaft, nicht das Ende dieser Beziehung.
Mhm. Ja gut, das ist dann manchmal so.
Ja, ja.
Also manchmal fallen dann solche Beziehungen hinten über.
Mhm.
Also ich muss auch zugeben, dass ich zum Beispiel, als ich dann mit Thorsten zusammenkam und Frankfurt verlassen habe und nach Hamburg gezogen bin, um nicht schon wieder eine Fernbeziehung haben zu müssen über Jahre, da habe ich dann auch meine Freundin in Frankfurt sehr vernachlässigt, mit denen ich wirklich die 2 Jahre davor so eng war wie nichts anderes. Also wir hatten wirklich so eine ganz intensive Zeit.
Mhm.
Und das war schon eigentlich... zurückblicken vielleicht auch ein bisschen doof von mir, dass ich dann einfach so die Kurve gekratzt habe.
Glaubst du, das hat was mit persönlicher Reife zu tun? oder mit Erfahrung, also beides wahrscheinlich, aber...
Dass ich das heute so sehe oder...
Dass, ja, dass man das vielleicht auch heute anders machen würde, weiß ich nicht. Oder würde man es anders machen? Das ist ja die Frage.
Ich glaube, heute würde ich es anders machen. Mhm. Ich meine, heutzutage hat man auch natürlich viel mehr Möglichkeiten der Kommunikation.
Das stimmt.
Ich bin auch mit den beiden eigentlich erst wieder enger, seitdem es Social Media und WhatsApp und so gibt. Weil vorher haben wir mal telefoniert, aber da musst du dir ja eine richtig lange Zeit nehmen. Und jetzt kannst du zwischendurch immer mal, wenn du was Lustiges siehst, irgendwie eine kleine WhatsApp oder dann was schicken. Anna, was machst du? Die schneidet hier Grimassen. Ich nehme dir jetzt den Gin weg.
Nein, bitte nicht.
Hast du schon vorgetrunken?
Nein, gar nicht. Aber ich vertrage doch nicht so viel. Jetzt habe ich schon so ein halbes Glas Rosé getrunken und das ist schon mein zweiter. Das reicht für mich. Ich brauche nicht so viel.
Also
bin ich billig, was das angeht.
Das ist bellig.
Du kriegst mich mit ganz wenig Stoff angeschoben. Läuft.
Nee, aber ich muss sagen, rückblickend, Simone und Konstanze, ich hätte noch mehr mich kümmern müssen um euch, nachdem ich umweggezogen bin.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich habe ja tatsächlich das, weil du das eben gesagt hast, worüber sprachen wir da, dass du sagtest, ja doch, die Freundin in der Schulzeit, die so sich so bemüht hat um dich dann, obwohl du treulos warst sozusagen, so war meine Freundin, also wie gesagt, Vierer-WG und mit einer war ich eben besonders eng. Und als dann diese Beziehung auseinanderging mit meiner Ex und ich dann wieder in Bonn mir eine Wohnung gesucht hatte, ich hatte zwar auch immer Kontakt mit der gehalten, wir haben uns viel gesehen und so, aber natürlich war das nicht mehr wie vorher.
Mhm.
Und aber die war halt noch da. Also die war halt auch immer noch interessiert und das war immer noch, die Verbindung war halt noch da. Ne? Die war jetzt nicht inzwischen, dass sie sich gedacht hat, oh, kann ich abschreiben. Die ist jetzt weggezogen, die ist jetzt irgendwie verloren sozusagen. Sondern wir konnten dann halt wieder anknüpfen so, ne, nach dieser Zeit. Ich überlege gerade, 2 Jahre oder so war das dann auch. Dann glaube ich, 4 Jahre waren wir zusammen und 2 Jahre davon haben wir zusammen gewohnt. Meine Ex und ich. Und als ich dann getrennt war, war halt diese Freundschaft immer noch da. Und das war eben auch so was, ich weiß nicht, ob ich das so verdient hatte. Das muss ich auch so sagen, rückblickend, dass ich nicht in der Situation, als ich mich so entschieden habe, ich will jetzt nicht sagen, dass die Entscheidung falsch war, aber... aber das die kam vielleicht irgendwie nicht zum richtigen Zeitpunkt und auch sozusagen die Art und Weise. Also
aber die guten Freundschaften, das ist ja gerade das Tolle an guten Freundschaften, finde ich, dass man auch mal solche Zeiten übersteht oder sich das nicht nachträgt.
Mhm.
Und wenn man sich ganz lange nicht gesehen hat und sich dann wieder trifft, dass man dann doch gleich wieder so eine gemeinsame Basis hat.
Ja, das stimmt.
Und sehr ähnlich ist. Also hab ich jetzt auch schon mehrfach mit diesen beiden Freundinnen, von denen ich gerade sprach, erlebt, dass wir dann jahrelang nichts gehört haben und dann plötzlich haben wir uns gesehen und dann war es wieder sehr schnell sehr eng und innig.
Aber das ist doch krass, oder? Also ich meine, ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, die sehr feministisch war. Also man muss natürlich sagen, Feminismus in den 70ern und 80ern ist ja nochmal eine andere Nummer als heutzutage, aber für damalige Verhältnisse war die auf jeden Fall sehr eine ausgeprägte Feministin sozusagen. Und die hat immer versucht, in mir so eine Art Frauensolidarität zu verankern.
Ja.
Also die hat immer so zu mir gesagt, ihr müsst euch, ne, ihr dürft euch nicht gegenseitig, ne, ich hatte so eine beste Freundin, die hatte ich seit wir 6 waren und bis zum Abitur auch tatsächlich und darüber hinaus. Und meine Mutter hat uns beiden immer gepredigt, so, ne, es darf nie ein Typ zwischen euch kommen, eure Freundschaft ist so das, ne, da müsst ihr drauf aufbauen und ihr müsst euch aufeinander verlassen können und so. Also ich bin schon damit aufgewachsen eigentlich, dass das einen Wert für sich hat. Also so eine Freundschaft, in dem Fall ging es um eine Frauenfreundschaft sozusagen, aber Freundschaft an sich, dass das ein Wert für sich ist, den man eben nicht unterordnen darf, ne, sondern den man irgendwie für sich genommen auch pflegen muss und irgendwie kultivieren muss. Dafür habe ich das jetzt nicht so ganz geil hingekriegt in dem Alter. Also,
naja, aber also ich meine, es ist ja auch so, dass man aus gewissen Freundschaften dann irgendwann auch rauswächst und sich weiterentwickelt das ist jetzt vielleicht mal, doch nicht mehr das Richtige für mich.
Nee, ich meinte schon so bezogen auf Beziehungen, ne? Dass man dann sagt so, ah, Love Interest und dann ist diese Freundschaft irgendwie...
Tschüss!
Ja, genau. Also ich will jetzt nicht sagen, so war ich nicht. Nee, aber
ich hatte schon immer auch noch die beste Freundin, die dann zumindest, mit der man dann über alles geredet hat
und alles
besprochen hat.
Ja.
Das war schon auch noch eine wichtige Gesprächspartnerin. Gerade
ich finde das aber so krass.
Wenn Schwierigkeiten aufkamen.
Also ich meine, ich finde das so krass. Wir reden ja auch über viele, viele Dinge sehr intensiv. Ja. Und ich würde auch sagen, dass es jetzt keine großartigen Geheimnisse gibt, die ich jetzt zum Beispiel vor dir hätte, dass jetzt irgendwas rauskommen würde und du würdest sagen, oh mein Gott, das habe ich überhaupt nicht geahnt und so. Aber ich muss auch sagen, wenn ich dann sehe, wie zum Beispiel, wie hemmungslos jetzt zum Beispiel man in dem Alter meiner großen Tochter, wenn die 16 ist, hemmungslos man alles teilt mit der besten Freundin, wo ich echt denke, so krass, darüber redet ihr? Das finde ich heftig. Das hätte ich kann mich nicht erinnern.
Ich glaube, das ist aber auch eine Typfrage, ganz ehrlich.
Ja, okay, vielleicht. Also, und auch eine Zeitgeistfrage, das wollte ich jetzt gerade fragen.
Zeitgeist, weiß, ja, kann sein. Aber ich weiß, ich hatte auch so Freundinnen im Freundeskreis, die mir alles Mögliche erzählt haben, wo ich dann immer gesagt habe, ich will das alles gar nicht so ganz genau wissen.
Stimmt, solche gab es immer.
Also ich habe auch immer viel, was mich so beschäftigt, habe mir meinen Freundinnen erzählt, aber es gab auch so gewisse Dinge, über die ich jetzt nicht... Mhm. Also ich fand auch, wenn man dann in so einer Beziehung ist, dann hat die Beziehung auch so es verdient, dass sie nicht so komplett
zerfleddert wird.
Zerfleddert wird und auf den Tisch gelegt wird für alle, sondern das ist so was Privates, fand ich immer. Was man auch so ein bisschen für sich wie so einen kleinen Schatz bewahren muss. Und deswegen habe ich dann eigentlich, wenn es was Ernstes war, dann immer nicht immer alles gleich weiter erzählt.
Ja. Ja, das stimmt, das habe ich auch nicht gemacht. Aber ja, weiß nicht, vielleicht ist das auch.
Daran echt konnte man aus immer merken, das ist jetzt wirklich was Ernstes.
Dass man nicht sagt, so, dann hat er gesagt, und dann habe ich gesagt, und dann, ne? Obwohl, das hat man schon gemacht. Also, so, wenn dann irgendwie so Situationen waren, wo man irgendwie im Pulk unterwegs war und dann tauchte der Typ auf oder in meinem Fall die Frau auch mal. Dann
wow, war das sie ist da, sie ist da.
Ja, klar. Da kriegt die Damentoilette im Club nochmal eine ganz andere Bedeutung.
Wahnsinn, aber ich muss echt schon sagen, diese 2 Jahre, in denen ich keine Beziehung hatte, das war so aufregend, was da alles passiert ist in dieser Zeit. Ich habe das Gefühl, jeder Tag ist so wie so eine Wundertüte gewesen. Das ist natürlich nicht wahr.
Du hast dich an wie ein Showmaster auf den 80ern.
Ich hatte natürlich auch ganz viele total öde Wochen, wo ich da in Frankfurt saß in den Semesterferien und irgendwelche nervigen Hausarbeiten schreiben musste. Das war immer mein Schicksal. Und alle anderen waren in den Semesterferien, alle anderen Studienrichtungen. Nur die Juristen hingen da immer und mussten irgendwelche blöden Hausarbeiten schreiben. Und das war schon manchmal auch ein bisschen öde, wenn man dann auch nicht mal einen Freund hatte, mit dem man ab und zu mal rumknutschen kann.
Letzte Frage.
Was?
Zum Thema Beziehungen, Alter.
Ja.
Wenn du jetzt mal so ankiekst, so rückblickend, ne?
Ja.
Also deine Ehe.
Mhm.
Und du hast eben gesagt, jeder hat seine eigenen Freunde auch immer gehabt und ihr habt aber auch gemeinsame Freunde und so. Hat sich das verändert von sozusagen, wir sind ein Paar bis heute?
Ich habe jetzt mehr enge Freundinnen, glaube ich. Also ich habe mehr qualitativ hochwertige Frauenfreundschaften,
das ist aber
die
schön.
Ich gleichermaßen pflege, glaube ich, weil mir das wichtiger auch noch geworden ist, beziehungsweise ich den Wert dieser Freundinnen noch mehr schätze heutzutage.
Das würde ich genau auch so unterschreiben für mich. Also das ist für mich auch so. Nein, aber ich finde, also ich frage mich, ob das auch was mit dem Alter der Kinder zu tun hat. Ich glaube, da haben wir uns schon mal darüber unterhalten. Und ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob wir dabei auch eine Podcast-Folge aufgenommen haben oder ob wir einfach so geschwadet haben miteinander zu dem Thema. Weil ich glaube, dass das auch was mit den Lebensphasen als Familie zu tun hat. Ne? Wenn du ein Paar bist, dann bist du irgendwie total aufeinander ausgerichtet am Anfang und so ganz aufeinander konzentriert und alles ist irgendwie so schön und toll und aufregend und na. Und dann, wenn man dann tatsächlich eine Familie gründet, dann hast du plötzlich ein Kind. Also auch dieser Flash, ich kann mich erinnern, wie ich da gesessen habe und auf dieses Kind geguckt habe und gedacht habe, krass, wir haben die gemacht. Die ist jetzt so halb
von und die geht jetzt gar nicht mehr weg, jetzt muss ich mich um die kümmern.
Ja, das fand ich auch total beunruhigend. Aber nein, so dieses, dass das so ein, ich fand das so krass.
Das ist so faszinierend,
ja,
oder?
Ja, total. Also ich habe es bis heute übrigens, dieses Gefühl. Aber damals fand ich es besonders heftig, so dieses,
dieser Start. Also sagen dann immer, boah, die sieht genauso aus wie Thorsten. Und ich sehe es nicht, bis heute nicht.
Ich sehe es aber auch.
Ich nicht.
Die sieht nicht genauso aus wie die, sieht dem aber sehr ähnlich.
And I can't see it.
That's really
und das haben die von Tag 1, haben die das alle gesagt. Nicht mal so, aber ich war auch beteiligt. Ja.
Das habe ich ja bei meinem Sohn, der ja aussieht wie ein Produkt, als hätte mein Mann mit meinem Bruder ein Kind gekriegt und nicht mit mir. Das fand ich von Anfang an, das ist so lustig. Aber das weiß ich, dass der bei mir im Bauch
war. Ja, aber ich habe, sorry, ich habe
dich unterbrochen. Nein, alles gut. Nein, und ich wollte sagen, ich finde, wenn dann diese Lebensphase kommt, wo du dich, da bist du so voll fokussiert auf, ne, wenn du kleine Kinder hast, dann ist das ja wie so ein Mini-Universum, in dem sich alles um diese neue Situation dreht und so weiter. Und das hält ja durchaus ein paar Jahre an. Mhm. Und wenn dann immer noch ein Kind kommt, so wie bei mir, dann dauert das echt eine Weile. Und ich habe natürlich auch in der Zeit enge Freundschaften gehabt, aber ich stelle fest, also seit die Kinder halt so ein bisschen größer sind und nicht mehr so 24 Stunden an einem kleben, sondern in die Schule gehen und ihre eigenen Hobbys und Termine und sowas alles haben.
Und Freundschaften.
Oder Beziehungen, tatsächlich, hat man halt auch selber wieder irgendwie mehr einen Kopf für, also und auch Kapazitäten, auch emotional. Ja, ja.
Kapazitäten emotional, aber für. Auch zeitlich.
Ja, das auch. Oh, ja. Aber das empfinde ich auch so. Also ich glaube, ich würde. Das ist auch so witzig, dass zum Beispiel jetzt in dieser Phase. Alte Kontakte, alte Freundschaften, Freundinnen von früher, dass die plötzlich wieder da sind. Und dass ich teilweise 10, 12 Jahre ungefähr die Zeit, also gut, jetzt bin ich schon fast 17 Jahre Mutter, aber ne, in dieser Phase, in der dieses Familienleben so intensiv war, wenig bis gar keinen Kontakt hatte und jetzt ist es wieder da. Das finde ich wirklich interessant.
Ja, ist bei mir auch so. Ja, wahrscheinlich ist das wirklich so ein Alter, in dem man dann wieder andockt.
Ja, aber bei meinem Mann ist das anders. Das ist anders. Also wir haben halt viele gemeinsame Freunde, wo er halt sozusagen mal mehr, mal weniger ähnlich so mit diesen Männern eigene Freundschaften hat. Das ist schon so. Aber der hat jetzt nicht so eine Männerklicke oder so. Also ich habe jetzt gerade am Wochenende, waren wir auf dem Geburtstag, dann haben wir uns mit so einem Typen unterhalten, den wir da kennengelernt haben. Und der erzählte dann, dass er halt so eine Freundesklicke hat aus dem Studium. Ordentlich. 9 Typen und die treffen sich regelmäßig und haben halt immer so Rituale. Die machen immer ein Weihnachtsessen, die fahren immer dann und dann da und dahin und so. Manchmal mit Frauen und Kindern, manchmal ohne. Wo ich dachte, krass, aber ich kenne keine anderen Männer, wo das so ist.
Ich kenne auch ein paar, also ich meine Cousins zum Beispiel, die sind nur ein Jahr auseinander und sind gemeinsam in so einem sehr engen Freundeskreis. Die haben jetzt beide innerhalb der letzten 2 Jahre geheiratet, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben aus dieser Freundesklicke auf diesen Hochzeiten. Der Hammer. Und auch so ein paar Studienfreunde von mir, weiß ich, die treffen sich immer noch regelmäßig. Einmal im Jahr oder wie oft auch immer.
Die Pissebrüder?
Ja, genau. Die Pissebrüder. Ja. Aber die kannten sich ja schon irgendwie.
Das habe ich mir gemerkt.
Aus. Ja. Ja,
das fand ich.
Die auch, und aber auch noch andere. Nee, aber Thorsten, der hat zwar witzigerweise er hat 4 Freunde hier in Berlin, mit denen er sich regelmäßig trifft. Und das sind alles Oldenburger, die er aus seiner Teenie-Zeit kennt.
Das ist ja krass.
Die kennen sich natürlich auch alle untereinander, aber die sind jetzt nicht unbedingt alle miteinander befreundet. Aber das ist so lustig, dass er jetzt mit diesen Jungs hier jetzt wieder abhängt, mit denen er so als 17-, 18-Jähriger rumgehangen
hat. Lustig.
Genau die alten Schergen, mit denen er früher vorm Café saß, wo ich immer gedacht habe, oh, die coolen Jungs da, auch schon wieder da.
Das ist echt lustig, wenn man sich so lange kennt, ne?
Mhm. Inzwischen alle mit etwas schüttererem Haar.
Na klar.
Außer Thorsten, Leute. Natürlich.
Natürlich. Der hat ja wirklich mega viele Haare. Also der hat ja eine richtige Wolle auf dem Kopf.
Ja. Ja, Glück gehabt. Ja, jedenfalls habe ich das Gefühl, dass es bei Männern nicht unbedingt so wichtig ist.
Habe ich auch nicht. Also ich habe immer, früher haben wir darüber auch echt oft noch geredet, mein Mann und ich. Und dann habe ich immer gesagt, wenn wir uns jetzt trennen würden, wenn wir jetzt oder voll die Krise hätten, weil irgendwas passiert wäre, mit wem würdest du denn dann reden? Also, weil mit mir könntest du ja dann nicht reden, weil wir wären ja dann sozusagen, das wäre dann schwierig. Also, wir würden bestimmt reden, aber du könntest jetzt nicht mit mir darüber reden, was du jetzt machen sollst oder so. Und dann hat er früher immer gesagt, er hat dann immer meine Freundin teilweise aufgezählt. Dann habe ich gesagt, nein, das ist meine Freundin.
Nee, sorry,
mit der
mein
kannst
Lager.
Du nicht reden, vergiss
Team
es.
Team so. Anna.
Genau. Und mein Bruder oder so. Dann habe ich immer gesagt, das ist aber mein Bruder. Der ist auch Team Anna. Also ich meine, natürlich würde er bestimmt
muss
mit dem reden.
Bruder nehmen.
Ja, ja, ja.
Ich muss jetzt übrigens gleich sagen, wir müssen noch eine Schrulle sagen. Mir fällt gerade
ein. Ja, auf. Was ist denn für eine, sag es.
Nee, das machen wir jetzt gleich. Aber ja, ich weiß auch nicht, obwohl Thorsten würde dann wahrscheinlich sich mit den Jungs treffen. Oder mit seiner Schwester vielleicht? Keine Ahnung.
Ja. Ja, aber da siehst du schon den Unterschied. Weißt du, was ich meine? Ich würde sofort, ich weiß genau, wen ich anrufen würde. Also, weißt du, ich würde dich doch auch anrufen und sagen, Abby, stell dir vor. So, aber das ist so, ne? Das, ich glaube schon, dass Männer da anders sind. Wenn die jetzt da nicht irgendwie was. Da habe ich neulich nämlich auch mit meiner großen Tochter drüber geredet, die nämlich zu mir sagte, mit wem würde der Papa denn dann reden? Ich so, ja. Also ich weiß schon, gibt einer unserer engsten Freunde aus Bonn, das wäre bestimmt einer, mit dem er reden würde. Aber da bin ich ja auch, also das ist der Patenonkel unserer Tochter. Das wäre auch schwierig. Also da sind wir gleichermaßen mit beiden auch das befreundet. Ja. Das wäre jetzt auch nicht so unkompliziert.
Ich glaube, bei vielen Männern ist es aber, also Männer, die sehr intensiv Sport im Verein betreiben.
Ja, das stimmt.
Die haben dann schon auch noch so ihre, also mein Stiefvater zum Beispiel, der spielt Tennis schon seit Jahren, der hatte so eine Tennis-Gang, mit denen er sich immer getroffen hat. Und dann hatte der auch noch so einen Stammtisch von der Uni, wo die sich immer früher, sogar einmal die Woche, die Männergruppe nannte sich das, ne? Die haben sich immer einmal die Woche reihum getroffen. Ich glaube, inzwischen treffen die sich nur noch einmal im Monat. Die ersten sind auch schon verstorben aus diesen beiden Kreisen. Das sind so die, der hatte da schon ganz intensiv über Jahrzehnte diese Freundschaften gepflegt. Aber das ist wahrscheinlich eine Typsache. Mein Vater zum Beispiel hat auch nicht so ein, also das war jetzt mein Stiefvater und mein leiblicher Vater, der hat aber auch nicht so einen intensiven, großen, männlichen Freundeskreis, der so, was machst du? Muss wir aufhören?
Nein, ich will deine Schrulle wissen.
Meine Schrulle ist, dass ich die ganze Zeit nicht aushalten kann, dass mal, dass hier, wir trinken ja hier Gin mit Eis und das Wasser
schwitzt.
Das Glas schwitzt und das kondensierte Wasser läuft an dem Glas runter. Und ich finde es total stressig, dass jetzt hier die ganze Zeit mein Glas in so einem Fußbad steht. Und jedes Mal, wenn ich einen Schluck trinke, habe ich den Impuls, diesen Wasserfleck von eurem schönen Holztisch zu entfernen. Und stelle es dann immer schon auf meinen Laptop oder aufs Tablett hier.
Ich habe das bemerkt. Ich finde das sehr schön, dass du das machst.
Aber auch, weil ich habe dann immer zu dir geguckt und gesehen, nee, also Anna macht das auch. Die stellt ihr Glas da, die ist voll krass.
Ich stelle das da hin, aber ich wische das auch zwischendurch immer trocken.
Ich bin echt zwanghaft, was sowas angeht. Ich habe so ein bisschen so ein, weißt du ja.
Ja, mal schon mal
kleine OCD. Also ich kann keine Flecken auf dem Tisch ertragen, offensichtlich.
Ich kann nicht haben, wenn ich mit jemandem unter einer Bettdecke schlafen muss. Das macht mich wahnsinnig.
Ich auch nicht.
Auch nicht mit meinen Kindern. Also jetzt nicht mehr. Früher, als die klein waren, anders.
Habt ihr auch zwei getrennte Bettdecken?
Natürlich.
Ja, wir auch.
Und auch zwei getrennte Matratzen.
Wir haben auch sogar zwei unterschiedlich dicke Bettdecken.
Ach so, nee, das haben wir nicht.
Weil mir ist immer kalt und mein Mann ist immer warm. Ja.
Nee, das haben wir nicht, aber wir haben auch getrennte Bettdecken. Und als wir zusammenkamen, war das ein Thema, weil mein Mann wollte das. Der wollte eigentlich so eine große Decke und so kuscheln. Ich immer so, nein, das geht gar nicht.
Wir haben aber tatsächlich ein paar Jahre auch unter einer Einzeldecke zusammengeschlafen.
Ach je.
Bis dann irgendwann hatten wir Übernachtungsgäste und dann lag diese zweite Decke da noch rum. Und dann haben wir irgendwie uns daran gewöhnt, mit zwei Decken zu schlafen.
Ja, ich habe das von Anfang an gemacht. Besser. Ich hasse es. Neulich habe ich im Hotel, da waren wir zur Taufe von meinem Neffen und waren in Düsseldorf im Hotel. Und da hatten wir zwei Zimmer gebucht, aber die hatten keine Verbindungstür. Das haben die irgendwie verbaselt da bei der Buchung. Also konnten wir, oder die Kinder wollten nicht ohne Verbindungstür alleine schlafen. Also die Große war nicht mit, muss man sagen. Ich glaube, dann wäre es anders gewesen. Aber die zwei Kleinen wollten nicht alleine und uns nicht in Ruhe lassen. Also haben wir uns aufgeteilt. Und dann war ich mit meiner kleinen Tochter. Und die ist wirklich keine schlimme Schläferin. Die liegt einfach da und schläft. Und trotzdem konnte ich das nicht haben. Ich muss da mein Bein raus tun können und muss das irgendwie um mich wickeln
so
können.
Ach so, eine große Bettdecke,
ja, ist ja, so genau.
Schwer.
Ja, wie so eine Therapiedecke.
Ich hasse das auch, wenn die Bettdecken unten festgesteckt sind.
Ja, das kann ich auch nicht leiden.
Das muss ich immer erstmal alles rausreißen. Ja,
genau, das macht mich auch verrückt.
Ich werde nie vergessen, als ich einen französischen Austauschschüler hatte und morgens in sein Zimmer kam, um ihn zu wecken, damit wir in die Schule gehen können. Da hatte meine Mutter die Bettdecke einmal gefaltet und so quer aufs Bett gelegt. Und dann hatte der sich in diese gefaltete Bettdecke so reingelegt und unten guckten seine Füße raus.
Oh Gott, der Arme.
Wie in so einem Hotdog lag der da. Erstmal gesagt,
hat er nicht gewusst, wie das
kannst
geht.
Kannst die Bettdecke ruhig aufklappen.
Ja.
Bescheuert.
Ja, meine Tochter war ein bisschen irritiert, dass ich gesagt habe, ich finde das total nervig. Und sie immer so, Mama, ich bin's doch. Sag ich, ja, ich hab dich furchtbar lieb. Du kannst auch immer kuscheln kommen und alles. Aber dieses unter einer Decke kleben macht mich trotzdem verrückt.
Ja, ja. Das stimmt. Das ist eine Schrulle, die wir teilen. Ja.
Kaffee, Schrulle, Gin.
Genau. So, jetzt habe ich
aber war hier ganz schön.
Also wieder schon, boah, ey, Anna, eine Stunde.
Als wäre ich
das. Sag's gar nicht
als laut. Als wäre ich das allein gewesen.
Du redest und redest.
Ja, das stimmt wohl.
Ja, so, jetzt hören wir mal auf.
Jetzt hören wir auf.
Ihr, eine Sache noch. Mhm. Geht doch mal zu Instagram. @kaffeestullegin. Und dann könnt ihr doch mal da uns folgen, weil uns fehlen noch ein paar Follower für die ersten 1000.
Ja, und da kann man auch ganz schön mit uns reden und Kommentare schreiben und wir antworten dann auch. Und das ist
Themenvorschläge immer sehr kann man
kommunikativ.
Auch machen.
Ja, Themenvorschläge finde ich auch immer gut.
Ja.
Könnten wir noch mal eine Runde rumfragen.
Fänden wir schön, wenn ihr mal so in den Dialog treten würdet mit uns.
So, und dann haben wir noch irgendwie die Ansage, dass es jetzt ein bisschen länger dauert bis zur nächsten Folge.
Ach so, ja.
Weil wir stehen kurz vor den Herbstferien und fahren beide weg und kommen so zurück, dass wir nicht schaffen, rechtzeitig die nächste Folge aufzunehmen.
Nee, deswegen wird es jetzt, wenn ich das richtig erinnere, eine dreiwöchige Pause geben. Oder ja. Sogar vier. Drei oder vier. Ihr werdet sehen. Genau. Wir werden es ankündigen.
Aber wir kommen wieder. Wir werden nicht wie so viele im Moment den Podcast auflösen. That's not gonna happen.
Machen das so viele?
Ja, gerade mehrere, die jetzt aufgehört haben vor kurzem. Ja. Also Matcha Latte hat aufgehört.
Ja, schon ein bisschen länger.
Ja, aber auch jetzt dieses Jahr.
Mhm.
Also noch nicht so lange, finde ich, oder? Ich weiß nicht ganz genau. Dann Besser als Sex haben aufgehört.
Ah. Das habe ich ja nie gehört.
Manchmal habe ich das gehört, aber ich habe mich immer sehr gefürchtet. Ich habe immer gedacht, gleich kommt was Schlimmes und dann kam auch was Schlimmes.
Aber jetzt, wo die eine Mutter wird, hat sie wahrscheinlich andere Priorities in ihrem Leben.
Ja, keine Ahnung.
Was aber ich habe gehört, gelesen, dass Ines Anjuli jetzt auf Tour ist, alleine.
Ja, die ist noch allein auf Tour, das habe ich auch gelesen.
Was macht die denn dann die ganze Zeit?
Keine Ahnung.
So Mario Barth-mäßig auf der Bühne rumhüpfen und Schwänke aus ihrem Leben erzählen.
Ich bin jedenfalls keine Zielgruppe für Ines Anjuli. Also, weil ich finde die wirklich witzig. Wirklich witzig. Und wenn ich mir ich mag diese Selbstironie und sowas
ich
alles.
Ich finde, sie ist schön. Richtig schön.
Das aber
sehr lustig.
Aber ich finde diese sexualisierte Selbstdarstellung, damit habe ich Probleme. Das ist natürlich ein Problem, was ich habe.
Mhm.
Das hat nicht unbedingt Ines Anjuli, also gar nicht. Sondern aber ich mag das einfach nicht. Ich möchte nicht der in den Schritt gucken. Nee, und ich finde auch den doof. Hashtag Scheidi Klum schwierig. Ich stehe da einfach nicht drauf. So. Da bin ich nämlich spießig.
Ja, ich zeig dir gleich nochmal ein schönes Foto von Heidi Klum.
Ich weiß nicht, wie ich das sehen will. Muss ich hier einen Schritt gucken?
Nee.
Gut, damit ich...
Auf die Titten.
Oh nein. Hans und Franz.
Heißen die so?
Ja, die nennt sie Hans und Franz. Oder hat sie jedenfalls früher.
Auch. Schön, dass es auch die ganze Welt weiß.
Mhm. Okay. Natürlich. Okay, wir hören jetzt auf.
Also gut, macht es gut.
Wir verabschieden uns mit den Titten von Heidi Klum.
Und mit dem Schritt von Ines
Anjuli. Man schätzt das heute hier ab.
Okay, tschüss.